HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Also Niedertracht oder Verrat an der Freiheit der Literatur ist es schon mal nicht, wenn sich ein Verlag von einer langjährigen Autorin trennt.
Man fragt sich ein bisschen bei einer 40-jährigen Kooperation mit Monika Maron, die praktisch alles bei Fischer publiziert hat, ob nicht auch Stilfragen eine Rolle spielen sollten. Und da bin ich dann nicht ganz sicher, ob die Aktion des Fischer Verlags dem allem Rechnung trägt.
Das Ganze ist natürlich ein Trauerspiel, das muss man sagen, weil Monika Maron natürlich keine rechtsradikale Autorin ist.
Wer liest, was ich so die ganze Zeit geschrieben habe, auch an Essays, kann eigentlich sehen, dass ich nicht extrem ausschlage nach links oder nach rechts. Ich denke, wer mich kennt, hält mich auch halbwegs für berechenbar.
Das ist doch absolut undenkbar, dass man dann eine Autorin wie Monika Maron derart bestraft. Für was denn?
Frau Maron hat offenbar eine Grenze überschritten und insofern ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass der Verlag gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter.
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde.
Monika Maron ist nicht mehr Autorin des Frankfurter S. Fischer Verlags. Die Begründung liest sich einfach. Dr. Sif Bublitz, verlegerische Geschäftsführerin, sagt, man kann nicht bei S. Fischer und gleichzeitig im Buchhaus Loschwitz publizieren, das mit dem Antaios Verlag kooperiert. Antaios steht der identitären Bewegung nahe und ist ein Sprachrohr der neuen Rechten. Monika Maron hingegen versteht die Vorbehalte, die man gegen diesen Verlag hat, findet die Konsequenz, die sie jetzt tragen muss, aber ungerechtfertigt. So klar, so kompliziert. Denn wie verlaufen hier politische Argumentationen? Wie wird das Werk einer Autorin, das der Fischer Verlag ja weiterhin lieferbar halten will, von diesem Disput beschädigt? Was ist überhaupt vom Werk einer Autorin zu halten, deren politische Äußerungen man nicht teilt? Wir wollen mitsprechen in einer Diskussion, bei der eine Einigung aussichtslos erscheint. Es ist also eher eine Zustandsbeschreibung, die wir hier liefern können, und die ist interessant. Politisch unberechenbar, der Fall Monika Maron, so haben wir diese Sendung genannt. Und wir beginnen sie mit einem näheren Blick auf Werk und Themen von Monika Maron. Marius Kaller.
Bis 1988 war alles ganz einfach. Monika Maron lebte und schrieb in der DDR und galt im Westen als Dissidentin. Anfang der 70er Jahre reiste sie für eine Reportage nach Bitterfeld und überzeugte sich dort von der desaströsen ökologischen Situation. Die chemische Industrie und der jahrelange Braunkohleabbau hatten zu Umweltschäden und einer schweren gesundheitlichen Belastung der Bevölkerung geführt. Maron recherchierte gründlich und veröffentlichte als eine der ersten einen Text zum Thema Ökologie in der DDR. Die Reportage wurde zensiert. Der daraus resultierende Roman Flugasche durfte nicht im Osten erscheinen, sondern kam bei S. Fischer im Westen heraus. Doch dann veränderten sich die politischen Koordinaten. Maron ging 1988 in den Westen. Ein Jahr später kam die Deutsche Vereinigung. Dissident gegen staatstreu war nun nicht mehr der entscheidende Gegensatz in den intellektuellen Debatten, sondern links gegen rechts. Aber dieses Koordinatensystem offenbarte seine Tücken.
Ich sehe mich überhaupt nicht in einem rechten Spektrum, außer man hält inzwischen alles für rechts, was nicht links ist, ja. Und jede kritische Nachfrage zu irgendwas gilt dann plötzlich als rechts.
Links allerdings geht in diesem Kontext und mit dieser Art des Vorwurfs in Richtung dessen, was im AfD-Jargon links versifft heißt und gerichtet ist gegen alles, was von den neuen sozialen Bewegungen an Multikulturalität, Diversität und Toleranz durchgesetzt wurde. Maron allerdings hatte andere Schwerpunkte. Migration, Kopftuch, die Bedrohung durch den Islam, die klassischen rechten bis rechtsextremen Themen. Sie sah Millionen Einwanderer am Horizont, die den Deutschen die Wohnungen wegnehmen.
Ich glaube, dass die Hauptfrage, an der sich Deutschland im Augenblick reibt, ist eben doch die Flüchtlingsfrage. Und die, die diese Flüchtlingspolitik falsch finden und damit ja oft und sehr schnell in die rechte Ecke und in die Unmenschlichkeit gerückt werden, fühlen sich natürlich ohnmächtig, zumal die Dinge ja auch entschieden worden sind, ohne dass die Leute befragt wurden.
Sie wehrte sich zwar dagegen, in die rechte Ecke gestellt zu werden, äußerte sich allerdings wiederholt zu den rechten Klassikern Migration und Islam. Ihre Beschwerden hatten stets die gleiche Richtung.
Die AfD kann im Bundestag sagen, was sie will, auch wenn sie was Vernünftiges sagt, was ja durchaus vorkommt. Hören die anderen nicht hin, demonstrativ gucken sie weg oder beschäftigen sich anders. Das ist ja Vorbild für die Gesellschaft.
Dabei blieben ihre literarischen Veröffentlichungen davon zunächst unbeeinflusst. In ihrem Roman Pavels Briefe von 1999 etwa bearbeitet sie das Leben ihres Großvaters bis zur Nazizeit. Das änderte sich allerdings mit ihren letzten beiden Romanen, Munin oder Chaos im Kopf sowie Arthur Lanz. Nun traten auch in der Literatur ihre politischen Positionen zutage und es begann eine schleichende Entfremdung von Autorin und dem S. Fischer Verlag in Frankfurt. Die aktuelle Kündigung der 40-jährigen Kooperation von Verlag und Maron hat also seine Vorgeschichte. Der Fischer Verlag hatte seit der deutschen Vereinigung ihre Positionen toleriert. Nun aber kooperierte Maron mit der einschlägig rechten Buchhändlerin Susanne Dagen und ihrem Buchhaus Loschwitz, das wiederum mit dem Verlag Antaios zusammenarbeitet, um einen Essayband von Maron zu vertreiben. Antaios wiederum wird mit Götz Kubitschek von einem bekannten Rechtsextremisten geleitet, der der identitären Bewegung nahesteht und dem häufig Antisemitismus vorgeworfen wurde. Monika Marons Reaktion auf das Ende der Zusammenarbeit?
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde. Also ich bin mit Susanne Dagen seit über 20 Jahren befreundet. Also für mich ist sie auch nicht neu rechts. Für mich ist sie eine Person mit entschiedenen und manchmal auch übers Ziel hinausschießenden Aktionen. Ich würde mich nicht öffentlich distanzieren wollen. Und ich glaube, das war die Erwartung von S. Fischer.
Der Verlag wiederum erklärte, man könne nicht bei S. Fischer und gleichzeitig im Buchhaus Loschwitz publizieren, das mit dem Antaios Verlag kooperiere. Warum, so die naheliegende Frage, distanziert sich Maron nicht von einem berüchtigten rechtsextremen Verlag und auch nicht von denen, die mit ihm zusammenarbeiten? Diese Entscheidung einer Trennung fällt in eine Zeit, in der rechte und rechtsextreme Kreise zunehmend trachten, salonfähig zu werden. So ist die Entscheidung des Fischer Verlags ein deutliches Signal einer klaren Abgrenzung. Der Verlag markiert eine Grenze nach rechts außen, die eine Autorin nicht sehen will.
Unterschiedliche Sichtweisen von Autorin und Verlag. Jetzt haben sie zu einer Trennung geführt. Für Monika Maron, die im nächsten Jahr ihren 80. Geburtstag feiern wird, bricht, das kann man ihren Äußerungen in den letzten Tagen entnehmen, eine Welt zusammen. Eine Welt, die für sie offenbar ganz eng verknüpft ist mit ihrem Verlag, mit S. Fischer. Alf Menzer ist der Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks. Herr Menzer, diese Verbindung zwischen Monika Maron und dem Fischer Verlag stand lange auf stabilen Füßen und hat vor über 40 Jahren begonnen, als ihr Debütroman Flugasche in der DDR nicht veröffentlicht werden durfte, aber dann eben bei S. Fischer erschien. Wie viel Heimat bietet so ein Verlag einem Autor?
Naja, das ist in diesem Fall, glaube ich, nochmal sehr pointiert, diese Heimatbeziehung, die ein Verlag für einen Autor bedeutet. Also man muss das sich wirklich mal vor Augen halten. Monika Maron konnte damals ihren Roman nicht veröffentlichen und dann kam der Fischer Verlag und hatte überhaupt tatsächlich erst so etwas wie eine publizistische Heimat geboten vor knapp 40 Jahren. Also dass da für eine Autorin tatsächlich die Hälfte des gesamten Lebens und wahrscheinlich mehr als die Hälfte des publizistischen Lebens mit diesem Verlag verbunden ist, das muss man tatsächlich auch verstehen. Auf der anderen Seite hat ein Verlag natürlich auch mehr zu bieten als nur die Wirtschaftskraft. Also ein Verlag ist mehr als ein Wirtschaftsunternehmen. Auch ein S. Fischer Verlag hat ein gewisses Renommee, eine gewisse Aura. Es ist eben dieser Verlag, der von dem großen deutsch-jüdischen Verleger Samuel Fischer gegründet wurde und groß gemacht wurde, der dann die NS-Zeit überstehen musste, der Exilautoren eine Heimat geboten hat. Auch das spielt natürlich von Seiten des Fischer Verlags dann in diese Situation hinein. Also einmal Heimat für die Autoren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Verlag, der sagt, ja, aber diese Heimat, die definieren wir auch durch bestimmte Werte und Vorstellungen. Und das markiert, glaube ich, diesen schmalen Grat, auf dem sowohl Monika Maron und der Fischer Verlag gerade entlang balancieren.
Diese große Verbundenheit auch mit der deutschen Geschichte haben ja noch mehrere große Verlage in Deutschland. Ist es denn immer noch so, dass die Autoren sehr verwurzelt sind mit einem Verlag oder hat sich das schon längst verändert?
Yeah. Ich glaube, auch da muss man zwischen den Verlagen unterscheiden. Ich glaube, gerade diese großen, traditionsreichen Verlage wie der Fischer Verlag oder der Suhrkamp Verlag, der Hansa Verlag oder der Rowohlt Verlag, das sind Verlage, die mehr als Dienstleister für ihre Autoren und Autorinnen sind und denen sich die Autoren wirklich auf eine ganz besondere Weise verbunden fühlen. Also gerade zum Suhrkamp Verlag pflegen Autoren fast schon eine familiäre Beziehung. Also wenn man mal den Autor, der aus Frankfurt kommt, Andreas Meyer, also nicht aus der Wetterau kommt, Andreas Meyer, hört, wenn der über den Suhrkamp Verlag redet, das ist wirklich eine ganz euphorische und tief emotionale Verbindung, die er zu seinem Verlag hat. Aber ich glaube schon, das hat sich in den vergangenen Jahren, in denen Verlage ihrerseits auch immer stärker auf ihre wirtschaftliche Dimension schauen mussten, in denen ihre Existenz innerhalb von Konzernen eine immer große Rolle spielte, hat sich das auch durchaus gewandelt von Seiten der Verlage, aber auch von Seiten der Autoren, die natürlich schauen, welcher Verlag kann da mir den größten Benefit bieten, bei wem komme ich am besten mit meinem Buch weiter. Also da hat sich tatsächlich was getan, würde ich sagen.
Ist das auch eine Generationenfrage? Also sind es eher die älteren Autoren, die noch diese Verbundenheit mit dem Verlag empfinden und die Jungen nicht mehr so, oder kann man das gar nicht so sagen?
Ich glaube, es ist keine Altersfrage, sondern es ist eine Frage, vielleicht alte Bundesrepublik, neues Deutschland sozusagen. In der alten Bundesrepublik hatten solche Verlage wie Suhrkamp und Fischer auch richtig eine sehr viel stärkere gesellschaftliche Funktion als Orte der Debatte, als Orte der bürgerlichen Selbstverständigung, der demokratischen Selbstverständigung. Das ist tatsächlich im 21. Jahrhundert, glaube ich, nicht mehr ganz so wesentlich geworden. Und die Autoren schauen jetzt einfach, wo kriege ich die besten Konditionen, und scheinen auch wenig Skrupel zu haben, dann auch einen Verlag mal zu verlassen. Man kann es sich auch nicht verdenken. Also nehmen Sie mal das Beispiel Julie C., diese sehr erfolgreiche Autorin, die von dem Frankfurter Schöffling Verlag über 5, 6 Romane hin aufgebaut wurde und betreut wurde, die dann im Jahr 2016 dann aber zum Luchterhand Verlag ging und dort ihren Riesenerfolg unter Leuten publiziert hat. Das wäre ein Erfolg gewesen, der den Schöffling Verlag wahrscheinlich über Jahre saniert hätte. Und natürlich war Schöffling ein bisschen indigniert, dass er eine Autorin so lange aufgebaut hat, die dann aber in ein großes Verlagshaus gegangen ist. Andererseits muss man sagen, dieses große Verlagshaus, also Luchterhand ist Teil der Random House Gruppe, hat überhaupt die Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten, um einen Roman vielleicht so groß zu machen, wie unter Leuten dann tatsächlich wurde. Also es gibt auch da wieder zwei Seiten der Medaille, aber tatsächlich in einem Geschäft, wo Autoren immer stärker wissen, dass es ein Geschäft ist und zum Teil auch von Agenten, wo das zum größten Teil von Agenten vertreten werden, die natürlich wirklich Experten im Vermarkeln von Büchern, im Verkaufen von Buchrechten sind, spielt das eine immer größere Rolle und die Traditionsverhaftetheit wird immer geringer.
Aber wenn wir bei dem Beispiel Julie C. kurz bleiben, da wäre ja eine Rückkehr zu Schöffling nicht verbaut, oder? Durch diese Entscheidung, dass sie den Verlag gewechselt hat.
Ja, aber warum sollte sie das machen?
Nee, nur also, rein theoretisch. Also da ist jetzt kein Handtuch zerschnitten, sondern das ist einfach...
Das kann ich nicht sagen, aber so wie ich die handelnden Personen einschätze, sind die nicht dermaßen nachtragend, dass es nicht möglich wäre. Aber trotzdem, man muss sagen, ein großer Konzern wie Random House hat einfach ganz andere Möglichkeiten als ein privat geführter oder individuell geführter Verlag. Und in der Liga, in der Julie C. mittlerweile spielt, wird Schöffling nicht mithalten können.
Ist das denn üblich, das ist ja jetzt im Fall von Monika Maron der Fall gewesen, dass sie einen Essayband woanders veröffentlicht hat? Ist das eine Praxis, die häufiger mal vorkommt, dass man eine Sache woanders veröffentlicht, weil der eigene Verlag das nicht veröffentlichen möchte? Oder
naja, dass man Bücher, die vielleicht aus dem normalen Genre, das man normalerweise bedient, also wenn man normalerweise Romane geschrieben hat und man publiziert es ein Sachbuch oder ein Essayband, dass der schon mal in einem anderen Verlag erscheint, das passiert durchaus. Aber im Fall von Monika Maron scheint ja doch mehr dahinter zu stecken. Und es scheint ja doch eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein, bestimmte Bücher von ihr nicht mehr zu machen. Aber sowas passiert eben im Verlagswesen. Also das ist so ein bisschen untergangen in den vergangenen Tagen. Fand ich aber ganz interessant, dass der Fischer Verlag ja noch ein anderes, ich will nicht sagen Problem hatte, noch einen anderen Fall hatte, nämlich die diesjährige Buchpreisträgerin Anne Weber hat in den letzten 10 Jahren bei S. Fischer ihre Bücher veröffentlicht. Nur ausgerechnet jetzt den Band, mit dem sie für den sie mit dem Buchpreis ausgezeichnet wurde, nämlich Annette, ein Heldinnen-Epos, hatte sie Fischer angeboten und Fischer hatte gesagt, ach nee, wir glauben nicht, dass so ein Epos am Markt funktioniert. Das Buch möchten wir nicht mit Ihnen machen. Und dann ist sie zu Matthes und Seitz gegangen. Also sowas passiert, das hatte jetzt keine politische, sondern sagen wir mal verlagswirtschaftliche oder Einschätzung den Buchmarkt betreffende Argumente. Aber sowas ist im Buchmarktgeschäft wie in jedem anderen Geschäft eben gang und gäbe.
Alf Menzer, über politische Verwicklungen sprechen wir später noch. Wir hätten gerne Monika Maron im Interview in dieser Sendung gehabt, genauso wie Sief Bublitz, die verlegerische Geschäftsführerin bei S. Fischer. Aber beide haben aus Zeitgründen abgesagt. Aber einen Text von Monika Maron können wir präsentieren. Sie hat im Wintersemester 2004-2005 die Poetikvorlesung an der Frankfurter Goethe-Uni gehalten. Diese Vorlesung wurde dann auch publiziert unter dem Titel »Wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche«. Bei Fischer ist es herausgekommen. Daraus hören wir jetzt den Anfang, gelesen von Petra Fiermann.
Worüber zu sprechen ich mich hier aufgefordert fühle, ist etwas sehr Intimes, über das ich öffentlich eigentlich gar nicht sprechen möchte. Mir wurde zwar gesagt, ich dürfe dieses Amt gestalten, wie ich es wünsche, aber das ändert nicht viel, denn auf jeden Fall soll ich ja über Bücher sprechen und über das Schreiben und über mein Verhältnis zu Büchern und zum Schreiben. Und das empfinde ich als geradezu exhibitionistisch. Seit jeher hat mich die Frage nach meinem Lieblingsbuch, die einem übrigens erstaunlich oft gestellt wird, meistens von Journalisten, in Verlegenheit gestürzt, weil ich erstens kein Lieblingsbuch habe, sondern in bestimmten Lebensaltern bestimmte Autoren mehr geliebt habe als andere und weil ich an Tschechow etwas anderes bewundere als an Kafka und an Uwe Jonsson etwas anderes als an Natalia Ginzburg oder Philip Roth. Weil ich zweitens so viele Bücher, die ich hätte lesen müssen, nicht gelesen habe und darum nicht weiß, ob nicht eines dieser ungelesenen Bücher mein eigentliches Lieblingsbuch ist. Und drittens erschreckt mich der Gedanke, dass ich alles über mich verraten würde, wenn ich mein Lieblingsbuch, das ich aber nicht habe, preisgäbe.
Monika Maron aus dem Buch »Wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche«. Der Streit um die politische Haltung der Autorin Monika Maron ist kein Einzelfall. In jüngster Zeit gibt es einige Beispiele, bei denen Verlage sich von Autoren distanziert haben oder gar getrennt. Uwe Tellkamp ist einer, von dessen Aussagen sich der Verlag distanziert hat, in diesem Falle Suhrkamp. Zu einer Trennung ist das aber noch nicht gekommen. Tellkamp ist auch ein Schriftsteller aus dem Osten. Sein bekanntester Roman ist »Der Turm«. Inzwischen gilt Tellkamp als umstrittener Autor.
Als Uwe Tellkamp 2008 für seinen dritten Roman »Der Turm« den Deutschen Buchpreis bekam, war er den meisten Lesern noch gänzlich unbekannt. Das änderte sich schlagartig. Inzwischen wurde die Geschichte über die letzten 7 Jahre der DDR in 15 Ländern über 750.000 Mal verkauft und Tellkamp zum Bestsellerautor. Auf billige Propaganda ist er also nicht angewiesen. Insofern muss man davon ausgehen, dass es ihm eine Herzensangelegenheit war, als einer der ersten die Charta 2017 zu unterzeichnen. Mit diesem Aufruf wollte sich die Buchhändlerin Susanne Dagen gegen die ideologische Ausgrenzung von Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse wehren. Im Vorfeld hatte der Börsenverein sich deutlich vom Antaios Verlag, von Manuskriptum und Tumult distanziert. So unterschiedlich diese Verlage sind, alle verbindet eine eindeutige Nähe zur politisch radikalen Rechten. Antaios steht der identitären Bewegung nahe, Tumult ist eine, so der Titel, Vierteljahresschrift für Konsensstörung und wird von dem ehemals linken Kulturtheoretiker Frank Böckelmann herausgegeben, der sich inzwischen als neorechtsextrem bezeichnet. Und Manuskriptum, ursprünglich als Begleitverlag von Manufaktum gegründet, verlegt unter anderem Schriften von Björn Höcke und Alexander Gauland. Es ist davon auszugehen, dass Tellkamp sehr genau wusste, in welches Umfeld er sich begab. Nur ein halbes Jahr später, im Vorfeld der Leipziger Buchmesse 2018, sagte Tellkamp bei einer öffentlichen Diskussion mit Durs Grünbein im Dresdner Kulturpalast über die Flüchtlinge in Deutschland:
Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Über 95%.
In Deutschland, so Tellkamp weiter, gäbe es einen
Gesinnungskorridor zwischen gewünschter und geduldeter Meinung.
Seine Meinung sei geduldet, erwünscht sei sie nicht. Sein Hausverlag, der Surkamp Verlag, der seinen Roman groß gemacht hatte, distanzierte sich auf Twitter von diesen Aussagen und wies darauf hin, die Haltung der Autoren des Hauses sei nicht mit der des Verlages zu verwechseln. So harmlos und selbstverständlich dieser Hinweis ist, er löste eine breite Debatte in der literarischen Welt aus. Monika Maron warf dem Verlag Verrat vor und schrieb:
Jedem Menschen, dessen Meinung einem nicht genehm ist, klebt man eine AfD-Marke ans Hemd und sagt, er ist rechts.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte vor einer Stigmatisierung.
Tellkamp als kritische Stimme darf nicht in die rechte Ecke gestellt werden.
Der Autor Norbert Gstrein hingegen befürchtete, dass
das literarische Sprechen da buchstäblich unter die Räder gekommen ist.
In Zukunft werde man Aussagen Tellkamps in literarischen Werken nicht mehr unbefangen lesen können. Tellkamp selbst bemühte sich nicht um eine Korrektur oder eine differenzierte Erklärung seiner Position, sondern unterschrieb erneut als einer der ersten die von der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld initiierte gemeinsame Erklärung 2018, die sich gegen Einwanderung wandte.
Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.
Interessant ist an dieser knappen Einlassung, dass sich weder Lengsfeld noch die Mitunterzeichner wie Thilo Sarrazin, Henrik M. Broder oder Ellen Kositzer, die mit ihrem Mann Götz Kubitschek den Antaios Verlag betreibt, von rechtsextremen Gruppen distanzieren, sich somit also selbst in die rechte Ecke stellen. Und so trägt auch Tellkamp dazu bei, dass sich der von ihm beklagte Gesinnungskorridor deutlich nach rechts verschiebt.
Ulrich Sonnenschein über den Fall Uwe Tellkamp. Die Sache mit dem Gesinnungskorridor werden wir gleich nochmal aufgreifen. Wir bleiben zunächst noch bei den politischen Äußerungen der Autoren und den Folgen im Literaturbetrieb. Für Einblicke in diesen Betrieb ist Alf Menzer zuständig, Literaturredakteur im HR. Wir werden nachher auch noch davon hören, wie auf dem Balkan aufgenommen wurde, dass Peter Handke im letzten Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hat. Denn er hat ja Serbiens Kriegsverbrechen explizit in Schutz genommen. Über die Folgen für Autor und Verlag können wir aber jetzt schon sprechen. Herr Menzer, für den Surkamp Verlag war das kein Schaden, oder? Von einem Nobelpreisträger distanziert man sich dann eher nicht.
Naja, Sie merken ja auch in Bezug auf Uwe Tellkamp, dass der Surkamp Verlag sich eigentlich grundsätzlich nicht von seinen Autoren distanziert, sondern gerade den Surkamp Verlag kennzeichnet eine sehr große Loyalität seinen Autoren gegenüber, die dann, wie ich vorhin schon sagte, von den Autorinnen auch durchaus erwidert wird. Und es wäre wirklich komisch gewesen, wenn Sie jetzt Peter Handke, den Sie über Jahrzehnte eben gefördert haben, mit dem Sie sicherlich auch Geld verdient haben, wenn Sie sich gerade von dem distanziert haben. Nein, ich glaube, der Surkamp Verlag hat, obwohl er auf der einen Seite für eine gewisse linksliberale Öffentlichkeit der Bundesrepublik stand und zum Teil immer auch noch steht, hat andererseits ein sehr großes Bewusstsein dafür, dass in einer Demokratie auch eine Pluralität an Meinungen ihren Platz haben muss und dass Verlage vielleicht gerade auch die gesellschaftlichen Debatten abbilden müssen und sich nicht auf einen bestimmten Ausschnitt auf der Gesellschaft beschränken dürfen.
Aber wenn wir über Surkamp reden, dann müssen wir auch über Martin Walser reden. Da gab es ja eine Trennung, die aber von Walser ausging, nicht vom Verlag, und Walser hat sich nicht unterstützt gefühlt von Surkamp.
Naja, das zeigt eigentlich eher, wie kompliziert und komplex die Fälle sind. Also den Anfang der Entfremdung zwischen Walser und dem Surkamp Verlag, den kann man wahrscheinlich auf das Jahr 2002 datieren, als Walser sein Buch Tod eines Kritikers veröffentlichte im Surkamp Verlag. Es gab eine große Diskussion über dieses Buch. Die FAZ sagte einen ehemals vereinbarten Vorabdruck des Buches ab, weil eben in diesem Buch ein Literaturkritiker, der ohne große Mühe mit Marcel Reich-Ranicki identifiziert werden konnte, eben von einem Autor, dem wurde eben der Tod an den Hals gewünscht und imaginär durchgespielt. Damals tatsächlich, 2002, hat der Surkamp Verlag und der damalige Verlagsleiter Günter Berg, die haben eisern zu Martin Walser gehalten, obwohl das natürlich für den Surkamp Verlag, der sehr viel auch auf seine Tradition ein Verlag für Autoren mit einem jüdischen Hintergrund war, auf sich gehalten hat, wurde von dem Surkamp Verlag eisern unterstützt. Also sie sind an Walsers Seite geblieben, obwohl das den Verlag, glaube ich, auch innerlich durchaus zerrissen hat, weil die Verlagschefin, die spätere Verlagschefin, nachdem Siegfried Unselt gestorben war, Ulla Berkiewicz, war, glaube ich, extrem kritisch diesem Buch gegenüber. Und als dann Günther Berg von Ulla Berkiewicz geschasst wurde 2004, da fand Martin Walser, glaube ich, dass er diese große Stütze im Verlag nicht mehr hat und hat dann seinerseits den Suhrkamp Verlag in Richtung Rowohlt Verlag verlassen. Also das war eine Entfremdung in Etappen und das war vielleicht eine Entfremdung, die durchaus auch beidseitig war in diesem Fall.
Ist es nicht eigentlich super, wenn über ein Werk gestritten werden kann, wenn man sich nicht einig ist, sondern wenn es eben Interpretationsspielräume gibt? Das ist ja zumindest, wenn man es jetzt aus wirtschaftlicher Sicht doch betrachtet, dann ist es interessant für die Verkaufszahlen.
Aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich, aus literarischer Sicht umso mehr. Also ich glaube, ein Verlag, dem das literarische der Literatur am Herzen liegt, der muss eine große Toleranz für ein gewisses politisches Meinungsspektrum haben. Der muss eigentlich auch befördern, dass Literatur die Grenzen der akzeptierten Werte, der akzeptierten Weltbilder, der Normen immer mal wieder in jede Richtung verschiebt. Das ist die Kraft des Imaginären, das ist die Kraft des Fiktiven. Davon lebt Literatur und das würden sicherlich auch so große Publikumsverlage und ästhetisch anspruchsvolle Publikumsverlage wie Fischer und Suhrkamp für sich in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite muss man sich immer klar machen, dass Verlage natürlich auch für das in Haft genommen werden, was sie veröffentlichen, dass Verlage ein bestimmtes Image, eine bestimmte Marke haben, die dann im Zuge von einer großen gesellschaftlichen Diskussion, die sich über bestimmte Bücher entspinnt, durchaus Schaden nehmen kann. Und wieder, es ist ein schmaler Grat, es gibt da kein Schwarz und Weiß, das ist etwas, was immer neu austariert werden muss, die künstlerische Freiheit auf der einen Seite, die Verlage ermutigen sollen und müssen und auch wollen und natürlich das Image des Verlages, das, wofür der Verlag steht und die Acht darauf, ob dieses Image nicht irgendwie nachhaltig Schaden nehmen kann.
Beim Thema Schaden nehmen, das Image nimmt Schaden. Welche Autoren fallen Ihnen da noch ein? Trennungsgeschichten?
Ach, es gab immer wieder Trennungsgeschichten, mehr oder weniger skandalbehaftete in der Literaturgeschichte. Eine der ersten, die ich so bewusst wahrgenommen habe, war die von Thor Kunkel mit dem Rowohlt Verlag. Und die ist auch durchaus interessant, weil sie wiederum zeigt, wie kompliziert die ganze Gemengelage sein kann. Thor Kunkel, Jahrgang 63 in Frankfurt geboren, war ein vielversprechender junger Autor, der mit seinem ersten Roman beim Bachmann-Preis gleich einen der Nebenpreise gewonnen hatte. Und dann hat er als seinen dritten Roman einen Roman unter dem Titel Endstufe im Jahr 2004 veröffentlicht. Das war eine ziemlich durchgeknallte Geschichte, auch durchgeknallte Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, in der Offiziere eines SS-Hygieneinstituts in Nordafrika Pornofilme drehten. Wow. Und das war so eine, wir bürsten mal das Dritte Reich auf dekadent und lassen eine ganze Menge davon außer Acht. Nun ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt machen. Der Rowohlt Verlag hatte das groß annonciert, aber dann die Veröffentlichung kurz vor dem Druck gestoppt, weil sie sagten, man würde sich jetzt auch vom Autor aus inhaltlichen und ästhetischen Gründen, war die Begründung, trennen. Kurz darauf hat dann der Verleger Alexander Fest in einem Spiegel-Interview noch mal nachgelegt und tatsächlich den Autor Thor Kunkel einer ziemlich rechten und geschichtsrevisionistischen Haltung bezichtigt, hat auch gesagt, er sei eigentlich die Wiedergeburt des Parsivals als rechter Schläger und hat ihm Zitate in den Mund gelegt, die in dem Roman eigentlich aus dem Mund von Figuren stammten, wo es auch wieder fragwürdig wurde. Und es gab durchaus Kritik an der Entscheidung. Einige Jahrzehnte später tauchte Thor Kunkel dann aber als jemand auf, der die Mainstream-Medien als Lügenpresse züchtigte, darüber veröffentlichte und der jetzt in letzter Konsequenz für eine Partei namens AfD mit einer Werbeagentur Werbung machte. Insofern kann man sagen, ja, durchaus der Instinkt war damals richtig. Vielleicht war es die falsche Begründung, sich von dem Autor zu trennen oder der Verlag hat durch die Trennung den Autor erst in diese Richtung geschubst. Es ist eine komplizierte Gemengelage, in der fast jeder nur alles falsch machen kann.
Ja, Alf Menzer, vielen Dank für diese Einschätzungen. Politisch unberechenbar, der Fall Monika Maron. So haben wir den Tag heute überschrieben und wir hören nochmal, was Monika Maron in ihrer Poetikvorlesung im Winter 2004-2005 über das Schreiben gesagt hat. Ein Auszug aus dem daraus entstandenen Buch, wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche.
Eine andere Frage, die mir seltener von Journalisten als von Lesern oder Zuhörern gestellt wird, sich aber ebenso gegen eine Antwort sperrt, ist die nach dem Grund, nach dem Warum. Warum schreiben Sie? Ja, ich vermute, dass diese Frage so beliebt ist, weil viele Menschen hin und wieder das Bedürfnis verspüren, selbst ein Buch zu schreiben, dass sie in sich eine Geschichte bewahren, die sie für mitteilenswert halten, aber nicht die Kraft oder den Mut finden, mit dem Schreiben anzufangen und nun wissen wollen, worin sich jemand, der es wirklich getan hat, von ihnen unterscheidet. Ich weiß auf diese Frage natürlich keine Antwort. Die Antwort wäre die Frage. Der eine tut es und der andere tut es nicht. Vielleicht ist es eine frühe Erfahrung, dass etwas, über das man nicht sprechen will oder kann, sich einem Stück Papier anvertrauen lässt und dass Konfusion in Sprache gefasst Gestalt annimmt, dass also etwas, das als zu viel, als störender Überschuss an der eigenen Person empfunden wird, sich plötzlich als sinnstiftende Möglichkeit offenbart. Und wenn eine solche Erfahrung mit dem Lesen einhergeht und eines Tages der Blick auf das eigene Leben darin nach einer Form sucht, nach einer erzählbaren Form, kann der Wunsch entstehen, den unzähligen Büchern ein eigenes hinzuzufügen.
Der Tag in HR2 Kultur. Wer sich in die Nähe von rechten Ideologen begibt, der muss damit rechnen, dass ihm Gegenwind ins Gesicht bläst. Soweit so gut. Aber was heißt das überhaupt, sich in die Nähe begeben? Reicht es, eine Petition unterschrieben zu haben, die auch Personen unterschrieben haben, die man eher rechts verorten würde? Von wem muss man sich wie weit distanzieren? Rainer Dachselt über das Phänomen Kontaktschuld. The Titanic sails at dawn. Everybody's
shouting. Which side are you on? Soweit der amtierende Literaturnobelpreisträger Bob Dylan im Jahr 1965. Er war als Protestsänger groß geworden, verzichtete nun aber auf die wütende, politisch scheinbar eindeutige Botschaft der frühen Songs. Die vieldeutigen, poetischen neuen Texte kamen den alten Fans wie Verrat vor, genau wie die elektrische Gitarre. Und sie schrien ihn an mit den Worten des alten Gewerkschaftsliedes »Which side are you on?« »Auf welcher Seite stehst du?« Eine beliebte Frage in den 60ern und 70ern, auch in der DDR. Und selbstverständlich auch in Westdeutschland. Politische Aktivisten verlangen von Schriftstellern, sich an die Seite der angeblich revoltierenden Arbeiterklasse zu stellen. Einige tun das auch oder tun wenigstens so, als ob sie es täten, in der Regel vorübergehend. Bei anderen wurde das, meist links der Mitte angesiedelte politische Engagement, zum persönlichen Markenzeichen. Auch Leute, die noch nie etwas von Günter Grass oder Heinrich Böll gelesen hatten, wussten, dass der eine für die SPD trommelte und der andere sich bei Anti-Atom-Demos von der Polizei wegtragen ließ. Der Typ engagierter Autor war in der Welt und vor allem bei denen, die die jeweilige politische Gesinnung teilten, auch so etwas wie das Leitbild jeder schriftstellerischen Tätigkeit. Wichtig ist,
eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg vom.
Wer jetzt zustimmend nickt, sollte vorsichtig sein, denn das war eben der Schlagersänger Andreas Gabalier, der als eher rechts gilt. Gesinnung, egal welche, macht oft schlechte Verse, was Günter Grass ja mit seinem Israel-Gedicht Jahre später eindrucksvoll bewies. Und wer literarisch schreibt, begibt sich in der Politik oder in dem, was heute Diskurs heißt, auf ein eher fremdes und vielfach vermintes Gebiet. Hier die Vieldeutigkeit poetischer Rede, das Stimmengewirr der Figuren, dort das Verlangen nach klaren Botschaften und Bekenntnissen, die sich zuordnen lassen. Sag mir, wo du stehst. Nicht alle sind davon so genervt wie Bob Dylan. Viele lassen sich bis heute gern drauf ein. Eine Marketingmaßnahme, denn eine allseits bekannte politische Haltung verschafft öffentliche Auftritte. Ebenso wie steile Thesen zu aktuellen Themen, die Applaus von der einen und Shitstorm von der anderen Seite bringen. Umgekehrt haben die Aktivistinnen und Aktivisten es sehr gerne, wenn einigermaßen bekannte Namen aus der Kunst mit ihren Anliegen verbunden werden. Eine Win-Win-Situation, die mit Literatur weniger zu tun hat als mit Ökonomie. Eng für die Literatur wird es nur, wenn aus den 68er-Forderungen nach politischer Haltung eine identitätspolitische Zwangshandlung wird. Also aus »Sag mir, wo du stehst« ein übergriffiges »Ich sage dir, wo du stehst« oder »Wo du zu stehen hast« als Frau, als Weißer, als Angehörige einer Minderheit, als Mann, als Homosexueller. Da kommt es dann auch nicht mehr darauf an, dass sich die Autorinnen und Autoren eindeutig äußern. Da wird dann jeder beiläufige Satz zur politischen Position. Und wenn das nicht reicht, findet sich sicher eine sogenannte Kontaktschuld. Im falschen oder richtigen Verlag veröffentlicht, mit den falschen oder richtigen Leuten auf dem Podium gesessen, zack, schon etikettiert und einsortiert. Und wenn wir hören, diese Dichterin oder jener Dichter sei ja besonders links oder besonders rechts, dann sollten wir uns daran erinnern, dass deren Hauptberuf gar nicht das Meinen ist, sondern eben das Dichten. Auch die Dichter selber sollten sich daran erinnern, oder wie schon Bob Dylan Anfang der 60er entdeckte, »Yippie, ich bin ein Dichter, ich weiß es. Hoffentlich vermassle ich es nicht.«
»Yippie, I'm a poet, I know it, hope I don't blow it.«
So schön kann man das nur auf Englisch sagen. Rainer Dachselt vom Dichten und Meinen. Es gibt Autoren, die sich mit ihren Texten eindeutig politisch positionieren. Es gibt Autoren, die das nicht tun. Wie unpolitisch kann ein Autor überhaupt sein? Jedenfalls einer, der nicht über irgendwie Katzen schreibt, sondern dessen Figuren sich irgendwie in der Zeit bewegen. Darüber spreche ich mit Jürgen Margenau. Er ist freier Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Herr Margenau.
Guten Abend.
Wir befinden uns auf einem Minenfeld, das haben wir jetzt schon gehört. Monika Maron ist eine der vielen Autoren und Autorinnen, die in Schwierigkeiten gekommen sind, weil sie sich anders geäußert haben als ihre Verlage, das für vertretbar halten. Und Verlage können selbstverständlich frei entscheiden, wen und was sie in ihr Programm nehmen. Und auch nicht jede Kritik führt dazu, dass sich Verlag und Autor trennen. Wie viel politische Positionierung eines Autors außerhalb seines Werkes verträgt Literatur?
Naja, was ein Autor außerhalb seines Werkes macht, ist ja erstmal seine Sache. Und solange das verfassungsgemäß ist und nicht rassistisch und nicht sexistisch und nicht chauvinistisch und nicht aufhetzerisch, dann darf er ja im Grunde sagen, was er will. Meinungen sind Meinungen. Das hat der Beitrag gerade auch ganz schön auf den Punkt gebracht, finde ich, dass man da unterscheiden muss. Und ein Autor ist nicht deshalb Autor, weil er etwas meint, sondern weil er literarisch etwas dazu beizutragen hat zu einem Thema. Und das ist ja auch eher der Punkt bei Monika Maron, dass sie in ihrem Werk sich mit politisch streitbaren und relevanten Themen auseinandersetzt. Und darauf sollte man, glaube ich, eher nicht verzichten, während das, was die Autoren meinen und irgendwo kundtun und welche Chartas die unterschreiben, für mich semi-wichtig ist.
Aber Monika Maron hat sich ja schon seit 40 Jahren immer wieder auch politisch durchaus geäußert. Schon in ihrem ersten Werk ging es ja um Umweltschutz im weitesten Sinne. Wie viel Rückendeckung kann ein Autor denn von seinem Verlag erwarten?
Naja, was sie im Werk tut, das ist dann für den Verlag ja relevanter als das, was sie außerhalb tut. Und Umweltpolitik war in der DDR eine Sache, die dort nicht erscheinen durfte, weil es Kritik an diesem Staat und an seiner Politik und seiner Vorstellung von Welt nicht geben konnte. Wenn es heute wieder so sein sollte, dass Autoren das Gefühl haben, in dem, wie sie die Welt beschreiben, dass sie darin bevormundet werden, dann finde ich, haben wir wirklich ein Problem, weil innerhalb der Gesellschaft muss es ja möglich sein, dass man Literatur als Literatur rezipiert. Und Literatur darf und muss politisch sein. Sie ist es aber nicht unbedingt, indem sie sich jetzt in das Meinungsschlachtfeld begibt und eine Position bezieht, sondern Literatur ist per se etwas Hochpolitisches. Und deshalb ist Literatur ja auch in allen Staaten, die diktatorisch sind, etwas, dem die Machthaber zutiefst misstrauen. Aber nicht, weil Politik, weil Literatur eine Meinung vertritt, sondern gerade das Gegenteil tut, weil sie offen ist, weil sie Sichtweisen präsentiert, weil sie Menschen denken und empfinden lässt, und zwar vielfältig, weil sie Stimmen begreifbar macht. Und das heißt, es öffnet. Literatur, wenn sie gelungene Literatur ist, reduziert nicht auf eine Ideologie und auf eine Meinung und auf eine Position, sondern tut das Gegenteil. Sie macht uns offen, sie lernt uns wahrzunehmen, sie lernt uns andere Denkweisen zu begreifen. Das kann nur Literatur und genau deshalb ist Literatur politisch. Nicht, weil sie einer bestimmten Partei oder einer Ideologie oder sonst was nahesteht. Wenn sie das tut, dann ist es schlechte Literatur.
Ja, das würde jetzt wahrscheinlich jeder unterschreiben, was Sie über die Literatur gesagt haben. Aber offensichtlich wird es zunehmend schwieriger, das Werk und die Haltung des Autors außerhalb des Werkes voneinander zu trennen.
Wir leben in einer Epoche, in der sehr, sehr viel auch moralisiert wird, in der über einen Autor der Daumen hoch oder runter gehalten wird. Und zwar deshalb, weil er irgendwas sagt, weil er was Falsches macht, weil er sich irgendwie blöd verhält. Das tut aber jeder Mensch. Und Autoren müssen natürlich als Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Trotzdem, finde ich, muss man radikal unterscheiden zwischen dem, was jemand literarisch tut und dem, was jemand öffentlich sagt. Und man kann sich mit politischen Meinungen und Positionen auseinandersetzen. Das kann man auch bei Monika Maron. Und man kann mit ihr streiten und sie ist eine Frau, mit der man sehr gut streiten kann und die auch Gegenmeinungen durchaus toleriert und stehen lässt, auch was ihre eigene Position betrifft. Das Traurige an diesem Fall ist ja, dass es gerade gar nicht um ihre Meinung geht, sondern um eine Verhaltensweise, die inkriminiert wird, dass man in einer bestimmten Buchedition des Buchhauses Loschwitz nicht publizieren darf, weil Loschwitz mit Antaios Kontakt hat. Mir kommt das ein bisschen so vor, dass unsere Corona-Verhaltensmaßregeln der Distanzierung, des Abstandhaltens, des Kontaktverbotes da auf Ideologien übertragen werden, dass sogar der Kontakt dann wieder inkriminierbar wird. Die Infektionskette muss unterbrochen werden. Das ist ein Denken, das, was Corona betrifft, richtig ist, was aber politisches Denken, was gesellschaftliche Offenheit angeht, durchaus verheerende Folgen haben kann. Und deshalb finde ich das so verkehrt, sich so zu verhalten.
Würden Sie sagen, in diesem Falle kommt dann sowas wie diese Cancel Culture mit ins Spiel, also dass Positionen eben in eine Ecke gedrängt werden und zwar in die Ecke des Unsagbaren und Vertreter dann auch systematisch boykottiert werden? Sehen Sie das in diesem Fall hier schon gegeben?
Ja, das sehe ich da durchaus gegeben, weil Monika Maron sich als Person, finde ich, nicht dafür eignet, sie in die rechte Ecke zu stellen. Sie hat Positionen, die streitbar sind, die auch von Rechten vertreten werden, aber das muss doch möglich sein. Man muss ja nicht alles verteufeln, was irgendwie mit rechts in Kontakt kommen kann. Ich habe wenig Sympathien für die Position, die sie gegenüber Flüchtlingen hat, die sie gegenüber der Islamfurcht hat. Aber es sind doch Positionen, die in der Gesellschaft eine große Rolle spielen, die virulent sind. Und wenn sie aufgreift und in ihren Büchern thematisiert, wenn sie in der Lage ist, diese Ängste auch selber zu empfinden und daraus etwas zu machen, literarisch, dann ist das ein durchaus wichtiger Beitrag in der Gesellschaft, auf den man nicht dadurch verzichten sollte, dass man es sofort abstempelt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben und du darfst nicht mehr bei uns im Verlag sein. Und das heißt ja symbolisch, du gehörst eigentlich nicht mehr zum Common Sense dazu. Das Persönliche und dass eine Autorin da lange in einem Verlag war und dann rausgekoffert wird, sehr schnell. Das ist traurig genug. Aber die symbolische Ebene zu sagen, was ist möglich in diesem Land und was nicht, das ist ja das, worüber wir eigentlich sprechen. Und damit muss man sich auseinandersetzen.
Sagt Jörg Margenau, freier Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Von der Trennung von Autor und Ich-Erzähler hat Monika Maron damals in ihrer Poetikvorlesung an der Goethe-Uni auch gesprochen. Wir hören einen weiteren Auszug aus dem Text, den der Fischer Verlag im Anschluss herausgegeben hat, wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche.
Warum ist es mir eigentlich zu intim, von meinen poetischen Vorstellungen, vom Gelingen und Misslingen des Schreibens zu erzählen? Und warum habe ich solche Gefühle nicht, wenn ich in einem Roman erzähle, wie ein Mann und eine Frau miteinander im Bett liegen, zumal jeder annehmen wird, dass ich dergleichen nicht aus der Beobachtung, sondern aus eigener Erfahrung beschreibe? Wenn ich über das Schreiben spreche, muss ich über mich sprechen. Ich weiß nicht, wie und warum andere schreiben. Wenn ich einen Roman schreibe, spreche ich nicht über mich, auch nicht, wenn es so scheint. Die Versuchung, in dem erzählenden Ich eines Romans den Autor zu suchen oder gar zu erkennen, ist offenbar so groß, dass sogar die, die es besser wissen, davon nicht absehen können. Aber dieses Ich ist eine andere Person und nicht ich. Ich bin ihr verfügbares Material.
2019 hat Peter Handke den Literaturnobelpreis erhalten. Das war wegen seiner Haltung zum Jugoslawienkrieg sehr umstritten. Kritiker werfen Handke vor, die von Serbien begangenen Kriegsverbrechen zu bagatellisieren oder gar zu leugnen. Srdjan Govedarica erinnert an die fassungslosen Reaktionen auf dem Balkan, als bekannt wurde, dass Handke ausgezeichnet wurde mit dieser höchsten Literaturauszeichnung.
Wir wollen Gerechtigkeit. Die Wahrheit ist bekannt und sie lässt sich nicht ausradieren. Mir haben sie sowohl den Sohn als auch den Mann als auch meine Brüder und 56 Familienmitglieder ermordet. Kada Hortic und die Mütter von Srebrenica werfen dem Nobelkomitee vor, mit Peter Handke jemanden auszuzeichnen, der den Völkermord von Srebrenica relativiert und Partei für ultranationalistische Serben ergriffen habe. Eine Auszeichnung Hankes mit dem höchsten Literaturpreis überhaupt nennt die 74-jährige Kada Hortic die letzte Phase des Völkermords von Srebrenica, bei dem 1995 8000 Bosniaken von serbischen Einheiten ermordet wurden. Wir wollen Literatur weder abwerten noch beurteilen. Darin sind wir keine Expertinnen. Aber wenn Literatur etwas beinhaltet, das Verbrechen gutheißt, ist das eine Katastrophe, eine Niederlage für die Zivilisation und etwas, das uns zerstört. Dimitri Vojnov sieht das anders. Der Drehbuchautor und Filmkritiker aus Belgrad gehört zu den 115 Unterzeichnern eines Unterstützerbriefs für Peter Handke, den serbische Medien veröffentlicht haben. Dieser Unterstützerbrief, den wir unterschrieben haben, ist notwendig, weil Peter Handke als Nobelpreisträger gerade mit etwas konfrontiert wird, was man mit Kriegspropaganda gleichsetzen kann. Das ist alles sehr gefährlich und zeigt, dass dieser Krieg noch nicht vorbei ist, zumindest was die Wortwahl und die Denkweise einiger Menschen anbetrifft. Den Unterstützerbrief haben viele namhafte Wissenschaftler und Kulturschaffende aus Serbien unterzeichnet. Und sie kommen unter anderem zum Schluss, dass Handke gar keinen Völkermord geleugnet haben kann, weil es in den Jugoslawienkriegen gar keinen Völkermord gegeben habe. Handke verteidigen sie als jemanden, der für seine Positionen kritisiert werde, die einigen regionalen, heimischen und westlichen Medien nicht gefallen. Zurück am Flughafen in Sarajevo. Kettenraucherin Kada Hortic ist kurz vorm Abflug noch vor die Tür getreten. Sie erinnert an ein Zitat Peter Handkes aus einem Interview 2011. Überhaupt diese Mütter von Srebrenica, denen glaube ich kein Wort. Wäre ich Mutter, ich trauerte alleine, wird Handke zitiert. Das sind Sätze, die bei Kada Hortic Trauer und Wut hervorrufen. Ich habe einen Sohn geboren, der mein größter Schatz war, meine Schönheit, mein Leben. Meinen Mann, der mein Freund und Partner und Lebensgefährte und meine Liebe war, auch ihn haben sie ermordet. Meine Brüder, die mein Stolz waren, sind auch in den Tod geführt worden. Wenn jemand denkt, dass mir das egal ist, das ist es nicht. Und wenn jemand denkt, dass ich schweigend sterben soll und irgendwo in einen geschlossenen Raum vor mich hinweinen soll, dann hat er sich getäuscht.
Der Fall Peter Handke. Der Surkamp Verlag, bei dem Handke seit 5 Jahrzehnten publiziert, hat seinen Autor übrigens verteidigt, hat zu ihm gestanden. Und die ebenfalls Nobel geehrte Elfriede Jelinek sagte, der große Dichter Handke habe den Nobelpreis 10-mal verdient. Für sie gehe es dabei einzig um literarische Qualität. Professor Bernhard Pörksen ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und Autor des Buches Die Kunst des Miteinanderredens. Das hat er zusammen mit Friedrich Schulz von Thun geschrieben, über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Herr Pörksen, Ihr Buch ist erschienen bei Hansa. Wie haben Sie sich Ihren Verlag ausgesucht oder der Verlag Sie sich?
Ich habe mit einer wunderbaren Agentur zusammengearbeitet und dann überlegt, ja, vor 2 Jahren habe ich da bereits einmal ein Buch untergebracht und das ist ein aus meiner Sicht sehr schönes intellektuelles Milieu. Es ist eigentlich gar kein Verlag, sondern ein Labor des Miteinanderdenkens, des Miteinanderredens und des Miteinanderstreitens. Und das macht einen guten Verlag aus.
Das heißt, Sie haben sich das Umfeld, in dem dieser Verlag publiziert, ganz genau angeschaut?
Absolut. Das tut jeder Autor, der die Möglichkeit hat, auch ein bisschen zu wählen und ein bisschen auszusuchen, ganz unbedingt, ja.
Cancel Culture und Kontaktschuld, diese Begriffe sind gefallen in unserer Sendung. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wichtig ist die Abgrenzung von gegensätzlichen Positionen geworden? Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass die Abgrenzung mehr im Fokus steht als das, was man selbst sagen möchte, als der eigene Debattenbeitrag.
In der Tat, ich nehme das genauso wahr, wie Sie sagen, also die Neigung zur Metadebatte und manchmal auch zur Metahysterie nimmt ohne Zweifel zu. Und wir müssen, glaube ich, um zu einem gerechten Bild zu kommen, sagen, und das ist auch die Grunddiagnose dieses kleinen Buches über die Kunst des Miteinanderredens, wir leben in einer, kommunikationsanalytisch betrachtet, in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Ja, es gibt im Netz insbesondere sehr viel Hass, furchtbare Formen der Menschenjagd. Ja, es gibt mitunter eine moralisierende Hypersensibilität, die viel zu schnell die Brücken hochzieht und den Dialog verweigert. Das ist die zweite Welt, in der wir kommunikativ leben. Und es gibt aber auch eine dritte Welt, die medial kaum vorkommt, nämlich eine Welt des Respekts, der authentischen Wertschätzung, des wirklichen Austausches auf Augenhöhe. Und der wird in Redaktionen betrieben, in Unternehmen, in Universitäten, in Verlagen. Und in diesen drei Welten leben wir aus meiner Sicht kommunikationsanalytisch betrachtet gleichzeitig, gegenwärtig in diesem Moment.
Und gleichzeitig heißt ja noch nicht, dass alles auch gleichwertig ist. Also dieser Fokus auf, ich sag dir, wo du stehst, wie wir es vorhin gehört haben, und nicht mehr die Frage, wo stehst du, ist das im Vordergrund? Hat das die Oberhand gewonnen?
Ich glaube, dass das zu wichtig geworden ist. Ja, in der Tat. Also die Neigung zur Sofortetikettierung einer Person, um dann zu sagen, damit hat man sie schon verstanden. Und ein wirklicher Dialog, also eine Art Tanz des Denkens, wenn ich das mal ganz emphatisch und vielleicht etwas pathetisch sagen kann, ein wirklicher Dialog beginnt ja anders. Er beginnt eben nicht damit, dass man den anderen sofort etikettiert, dass man sofort Bescheid weiß, sondern er beginnt mit dem Zögern, mit dem Feier der Nuance, mit dem genauen Blick, mit dem Bemühen, wegzukommen von den Klischees und von den Stereotypisierungen und eben tatsächlich möglichst genau zu sein, möglichst präzise.
Aber das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Der Ton sei rauer geworden, das ist auch was, was wir immer wieder hören und das wird häufig mit dem Einzug der AfD in den Bundestag in Verbindung gebracht. Wird heute tatsächlich anders gestritten als noch zu Zeiten von Strauß und Wehner im Bundestag? Rauer, mehr unter der Gürtellinie?
Nun, in der Tat, wenn Sie an diese beiden Personen erinnern, dann finden wir natürlich viele Beispiele auch extremer Polemik. Aber ich denke, die entscheidende Veränderung ist neben dem Aufstieg des Populismus in vielen Ländern Europas die Veränderung der Kommunikationskultur und der Kommunikationsgrammatik insgesamt. Wir haben ja eine laufende Medienrevolution, in etwa vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Also die gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder kann sich zuschalten, jeder kann mitmachen, jeder hat eine Stimme. Das Problem ist nur, wir sind zwar alle medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig, können aus meiner Sicht noch nicht auf eine reife, gelassene, ausgeruhte, nötigerweise differenzierte Art und Weise mit dieser Freiheit umgehen.
Für mich würde auch dazu gehören, dass wir uns darüber auseinandersetzen, was wir überhaupt in welche Ecke schieben, dass es nicht so ein Automatismus ist. Monika Maron zum Beispiel hat in der NZZ vor 3 Jahren in einem Aufsatz geschrieben, ja, ich habe Angst vor dem reaktionären, frauenfeindlichen, nach weltlicher Macht strebenden und in unseren Alltag drängenden Islam. Wenn wir jetzt mal nach Paris schauen, also müssten wir das nicht rausholen aus der rechten Ecke und uns wirklich darüber auseinandersetzen, was da passiert? Religionskritik ist ja was Wichtiges.
Ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob es in deinem Falle tatsächlich um Religionskritik geht, sondern im Grunde genommen um eine politisierte, hochaggressive Form von Pseudo-Religion. Also wenn jemand einem anderen mit Enthauptung droht oder es dann auch entsetzlicherweise durchführt, weil er für ein Ideal von Meinungsfreiheit plädiert, dann hat das nach meinem Verständnis nichts mehr mit Religiosität zu tun, sondern mit einem quasi faschistoiden Machtwillen. Und in der Tat, Sie haben recht, aus meiner Sicht, und das haben ja auch in der aktuellen Debatte einige angemahnt, gibt es hier mitunter blinde Flecken. Muss man genauer hinschauen und darf eben nicht dieses positionelle Denken sofort greifen lassen. Was heißt es, wenn ich jetzt diese Tat in aller Schärfe kritisiere, macht sie mich dann womöglich zu einem Mitglied einer Gruppe, zu der ich eigentlich gar nicht gehören will? Sehen Sie, positionelles Denken, dieses Denken entlang von solchen Automatismen der Soforteinordnung des anderen ist aus meiner Sicht immer schlechtes, ungenaues Denken. Wahrheit ist immer konkret und wir müssen zu diesem konkreten, präzisen Blick zurückfinden.
Wir werden das vertiefen hier in unserer Sendung Der Tag in den kommenden Wochen. Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, vielen Dank. Politisch unberechenbar, der Fall Monika Maron. Wir haben es angekündigt, eine Einigung in diesem Fall ist aussichtslos. Darum ging es uns auch nicht. Wir wollten beleuchten, wie der Literaturbetrieb derzeit tickt und was das für unsere Debattenkultur bedeutet. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.